Ja, ich habe das Predigtthema heute so gewählt: Glaube, auch wenn Gott schweigt. Und als ich die Predigt schon fertig hatte, ich wusste schon, worüber ich predigen werde, ich hatte dieses Zitat schon in meine Predigt mit eingeflochten. Und ich hatte in dieser Woche bei jemandem im Status gesehen, Arne Janssen, ist sie hier heute? Ich glaube, sie ist bei der Tochter, ne? Ja. Und ich habe dieses Zitat gelesen und ich war beeindruckt. Frage an dich, was empfindest du, wenn du das liest? Glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Was empfindest du, wenn du das liest? Wenn du darüber nachdenkst, ist es eher positiv oder ist es eher negativ? Und als ich das bei Ani gelesen habe, habe ich gedacht, wow, ich kenne ihre Geschichte. Ich weiß, was ihr genommen wurde. Und wenn ein Mensch dieses postet, dann kann man mitfühlen, was sie gerade proklamiert. Diese Worte stammen aus einem KZ-Lager, wo die Sonne, wo die Liebe und wo Gott einfach nicht mehr spürbar waren für die Insassen. Und ähnlich musste sich ein Mann fühlen, dem diese Botschaft überbracht wurde. Alle Juden sollten umgebracht werden. Ich meine nicht diese Geschichte 80 Jahre, die zurückliegt. Ich meine die Geschichte 500 Jahre vor Christus. Es fühlte sich nicht nur ein Mann auf einmal so, sondern Frauen und Kinder. Alles, was jüdischer Herkunft war. Die Frage ist, was will uns diese Geschichte heute lehren? Ich möchte mit euch heute über das Buch Esther nachdenken. Und im Buch Esther erleben wir keine Teilung des Meeres. Wir erleben keine Heilungen, irgendwie nichts Spektakuläres. Und doch ist es eine einfache und besondere Geschichte. Gottes Schweigen sollte uns nicht überraschen. Wenn ich heute sage, Gott schweigt, dann sagst du vielleicht Einspruch. Ich lese die Bibel und Gott schweigt überhaupt nicht, Gott redet. Wenn wir darüber nachdenken, am Anfang sagt Gott was? Und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung zwischen Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde Meer und Erde. Und Gott sprach, aus der Erde soll es hervorsprießen. Es soll Gewächs hervorbringen. Gott sagte nicht nur zu der Schöpfung, was sie zu tun hatte, wie sie sich formen sollte, sondern Gott sprach auch zu Menschen. Gott sprach zu Abraham, verlasse dein Land und ich werde dir ein neues geben. Gott sprach zu Jona, geh nach Ninive mit der Botschaft, dass ich sie vernichten werde oder sie kehren um und ich gebe ihnen Gnade. Gott sprach zu Mose, geh nach Ägypten und befreie mein Volk aus Ägypten. Sie sind versklavt, sie sind gefangen. Und in dem ganzen Buch Esther musste ich feststellen, nicht eine einzige Aussage von Gott an Mordechai, nicht eine einzige Aussage an Esther, nicht eine einzige Aussage an das Volk. Esther 3,2, da lesen wir das. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder. Denn der König hatte es so geboten, aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Mordechai war ein Jude und er glaubte an Gott. Er machte hier einen großen Unterschied zwischen dem, wir heute drüber nachdenken möchten. Auch wenn Gott schweigt, ist er immer bei dir. Das sollst du wissen. Und das wusste auch Mordechai. Die Gebote aus 2,20 waren Mordechai vor Augen. In dieser Situation, wo alle Knechte hinfielen vor Haman, weil es ein Gesetz war, hatte Mordechai das Gesetz Gottes vor Augen. Er stellte das Gesetz Gottes über das des Ahasverus, über das des Königs. Und er wurde vor die Wahl gestellt. Tu das, was alle tun, ist recht einfach. Denn wenn er das tut, dann gehorcht er sogar dem königlichen Gesetz. Er fliegt überhaupt nicht auf. Aber wir haben gelesen, aber Mordechai beugte seine Knie nicht und fiel nicht nieder. Mordechai hat sich entschieden, ich werde Gott gehorsam sein und dem Haman ungehorsam. Gottes Schweigen hängt oft nicht mit deinem mangelnden Glauben zusammen. Mordechai hatte seine innere Überzeugung ausgelebt und er wollte eigentlich das Gute. Er wollte Treue zeigen. Er hat seine Überzeugung gelebt, aber diese Überzeugung wurde ihm zum Verhängnis. Nein, nicht nur ihm, seinem ganzen Volk. Die Bibel sagt, dass der Mann nichts Gutes vollbringt, wenn er zornig ist. In seinem Zorn vollbringt der Mann nichts Gutes und da genau das ist mir aufgefallen. Ich habe das Buch Esther einmal durchgelesen und da war dieser Verlauf mir vor Augen. Und dann war mir dieser König oder dieser Befehlshaber Haman vor Augen, was er mit dieser Botschaft des Mordechais gemacht hatte. Er war zornig über ihn, dass er sich's wagte, nicht vor ihm niederzufallen. Haman rastet völlig aus. Er ist wütend. Er erzählt es zu Hause. Ihm wird etwas geraten und er hat eine Idee. Mit dieser Idee geht er zum König und sein Zorn hat er natürlich schön verpackt in eine andere Geschichte. Er gaukelt dem König etwas vor, dass sein Reich auf einmal in Gefahr ist. Er sagt dem König, O König, es gibt ein Volk, das lebt bei dir. Es lebt aber nicht nach deinen Gesetzen, es hat ihre eigenen. Und der König hörte dem Haman zu, der König vertraute diesem Haman, dass er auch keine bösen Absichten hatte, sondern ganz loyal für den König dienen würde. Der König Ahasverus ließ sich überreden. Der König übergibt Haman die Vollmacht, zu tun, wie er will. Und das lesen wir in Esther Kapitel 3, 10 bis 11. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman, das Silber sei dir geschenkt und das Volk dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Die Geschichte, die nimmt hier einen üblen Verlauf an. Ein Mordechai, der ein guter Bürger war, der im Tor des Königs gesessen hatte, der treu war, soll jetzt umgebracht werden? Für was? Für was sollte er umgebracht werden? Ach ja, und dann war ja noch diese Geschichte in Kapitel 2. Was war in Kapitel 2? Zwischen Kapitel 2 und 3 vergingen 5 Jahre. Und vor diesen 5 Jahren gab es eine Begebenheit. Mordechai hatte mitbekommen, wie Bigtan und Teres den König umbringen wollten. Mordechai ließ das nicht zu. Er ging zu Esther und erzählte ihr das. Esther ging zum König und sagte, Mordechai hat mitbekommen, wie Bigtan und Teres dich umbringen möchten. Und dies wurde in den Chroniken niedergeschrieben. Aber der König hatte es vergessen. Der König hatte das nicht vor Augen. Eigentlich hätte der König doch dem Mordechai sein Leben zu verdanken. Aber hier übergab der König dem Haman das Todesurteil. Tu mit Mordechai, tu mit dem Volk, was du willst. Meine Frage, hatte Mordechai zu wenig Glauben, dass Gott hier noch schweigt? Wenn ja, dann müsste ich auch glauben, dass wo Jesus Christus am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir lesen keine Antwort von Gott, dem Vater. Er antwortet seinem Sohn nicht. Bevor die Kreuzigung losging, betet Jesus zu seinem Vater und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Wir lesen von keiner Antwort. Gott gibt selbst seinem Sohn keine Antwort. Gottes Schweigen gehört zur Nachfolge einfach dazu. Die Bibel berichtet nichts über Mordechais Gefühle. Nichts ist in diesem Buch erwähnt, aber sehr wohl etwas über seine Taten und über seine Worte. Gottes Schweigen war immer noch da und der Befehl, alle Juden zu töten oder dass sie getötet werden sollen, ging raus durch die Eilboten. Aber Mordechai kleidete sich in Sack und Asche. Er klagte laut und bitterlich. Das war die Reaktion des Mordechais. Esther bekam nichts von dieser Trauer des Mordechais mit. Sie lebte in ihrem Palast. Sie bekam gar nichts mit. Und das Volk, ihr Volk, ist draußen am Trauern. Ihr Volk hat gerade diese Todesnachricht bekommen, dass sie alle ausgerottet werden. Zum Glück gab es einige Diener, die das von außerhalb zu Esther brachten. Sie sagten, die Juden trauern in der Stadt, auch Mordechai. Als Esther das hörte, erschrak sie. Und viel schlimmer noch, als Mordechai an sie eine Forderung stellte. Mordechai sagte zu ihr, geh zum König hinein und erflehe Gnade für dein Volk. Als Esther dieses hörte durch den Boten, musste sie ihm zurückantworten, Mordechai, weißt du nicht, was geschieht mit demjenigen, der ungebeten zum König kommt? Derjenige, der zum König kommt, ungefragt, ungerufen, ist ein toter Mann, eine tote Frau. Es sei denn, ihm wird der goldene Zepter entgegengereicht. Ein Mordechai, der eigentlich um Esther doch immer bemüht war, dass es ihr gut ging. Mordechai war derjenige, der sie großgezogen hatte. Esther hatte keine Eltern mehr. Mordechai war für die Fürsorge zuständig. Als Esther als Frau erwählt wurde oder eingesammelt wurde für den König, vorbereitet wurde für den König, war Mordechai immer wieder da und fragte nach, wie geht es Esther? Und hier Lässt er sie ins offene Messer laufen? Mordechai antwortet Esther in Kapitel 4, 13 bis 14. Da ließ Mordechai der Esther antworten. Mordechai konnte nicht zu Esther kommen, denn er war in seiner Trauer. Und wenn du in Trauer warst, in Sack und Asche, dann durftest du nicht zu dem Hof des Königs eintreten. Du musstest draußen bleiben. Esther versuchte ihn irgendwie zu überreden, aber er ließ nicht mit sich reden. Und so kommunizierten sie immer wieder über die Boten. Und er sagte zu ihr, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Mordechai hatte immer noch Glauben an einen Gott, obwohl er schweigt. Er wusste, ja, ich kann Esther gebrauchen. Aber eines war er sich sicher. Er verließ sich nicht auf Esther die Königin. Er sagte, Esther, wenn du schweigst, dann wird von einer anderen Seite her Hilfe und Rettung und Befreiung kommen. Und du, Esther, wirst untergehen. Esther 4, 15 und 17. Da ließ Esther dem Mordechai antworten, so geh hin. Versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen. Obgleich es nicht nach dem Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es ihm geboten hatte. Esthers Entscheidung, sie war gefallen. Sie hielt sich, genau wie Mordechai, nicht an das Gesetz des Königs. Wenn ich dort hineingehe, werde ich vielleicht mit meinem Leben bezahlen, also gehe ich besser nicht hinein. Esther stellte das Gesetz Gottes über das Gesetz des Königs. Welches Gesetz meine ich? Du sollst nicht töten. Vielleicht sagst du, wie kommst du jetzt darauf, dass Esther dieses Gesetz brechen würde, du sollst nicht töten und Mordechai? Römer greift dieses Gesetz nochmal auf und beschreibt es, verschärft es und da heißt es, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn Esther nicht bereit wäre, hineinzugehen, ihr Leben zu riskieren, wenn Mordechai nicht bereit wäre, für die Juden zu kämpfen, dann würden sie dem nicht nachkommen. Mordechai stand vor einer Entscheidung und er entschied sich, aber Gott schwieg immer noch. Esther stand vor einer Entscheidung, sie entschied sich, aber Gottes Schweigen gehörte immer noch dazu. Die Juden fasteten in Susa 3 Tage und 3 Nächte, so wie Esther es gesagt hatte. Sie gingen ins Gebet und ihre Handlungen, ihr Vertrauen, verwandelt die Geschichte in etwas Schönes, in ein Fest, das heute immer noch gefeiert wird. Die Juden feiern heute immer noch das Purimfest. Der 4. Punkt. Gottes Schweigen meint nicht Gottes Abwesenheit. Unsere Interpretation ist ja oft so, wenn Gott schweigt, ist er abwesend, oder? Wie läuft es bei einem Film eigentlich? Da gibt es einen Regisseur Und jeder, der sich schon mal Gedanken gemacht hat, wie ein Film entsteht, da gibt es einen Mann, der heißt Produzent. Derjenige ist dafür verantwortlich, dass all die Phasen während der ganzen Filmproduktion reibungslos verlaufen, dass die Finanzierung, die Projektentwicklung, der Dreh, die Produktion, die Vermarktung, all das, die Finanzierung reibungslos verläuft, damit der Film verfilmt werden kann. Aber der Regisseur hat die Aufgabe, die Geschichte zu schreiben, die Schauspieler darin zu schulen, was sie zu sagen haben, was in den Skripten steht, wie sie es rüberbringen sollen. Martin Luther sagte einmal ein Zitat: Herr, segne uns, Herr, verfluche uns sogar, aber schweige nicht. Und das ist für uns Menschen oft einfach, wenn wir wissen, ich bin gesegnet, wenn wir wissen, ich bin verflucht. Aber wenn Gott schweigt, ist es für uns schwer. Paare wünschen sich oft Kinder. Sie versuchen es jahrelang, bringen es im Gebet zu Gott. Und ihr Gebet oder ihr Kinderwunsch bleibt offen. Gott schweigt. Ein Ehepaar stirbt und der am Leben gebliebene erlebt Gottes Schweigen. Eine Ehe bricht auseinander oder läuft nicht so, wie es Gott eigentlich geplant hat. Und du schreist zu Gott um Hilfe, um Ratschläge und Gott schweigt. Eltern bekommen ein behindertes Kind und sie bleiben mit diesem Kind in ihrem Leben gefühlt oft alleine. Gott schweigt, Gott äußert sich nicht dazu. Jeder, der mit Gott unterwegs ist, er erlebt dieses Schweigen. Es ist Teil unseres Lebens. Es ist Teil an dem Glauben an einem lebendigen Gott. Oft hat man Fragen und Gott schweigt. Und ich glaube, dass wir die Souveränität Gottes zulassen müssen in unserem Leben, dass er das Recht hat zu reden, aber dass er auch das Recht hat zu schweigen. Gott hat das Recht, dir in deinem Leben Fragen zu beantworten, aber er hat das Recht auch, damit zu warten, bis wir vom Glauben zum Schauen rübergehen. Er muss es dir nicht zu Lebzeiten beantworten. Gottes Schweigen versteht man häufig erst im Rückblick. Das ist der letzte Punkt, der fünfte. Die Juden feiern im Rückblick das Purimfest. Sie feiern die Befreiung der Juden. Zurück in die Geschichte des Buches Esther. Der König Ahasverus beginnt mit einem Fest nach 3 Jahren seiner Regierungszeit. Er stellt 180 Tage lang alles zur Schau und 7 Tage lang in Suda ruft er ein Fest aus für alle, arm und reich, klein und groß. Jeder darf an diesem Fest teilhaben, jeder darf feiern, wie er möchte. Esther bekommt die Möglichkeit, Königin zu werden, weil der König einen Ratschlag bekommen hatte: Das Schönste, das Größte, das Wertvollste Geschenk ist Königin Vasti. Und der König ruft diese Königin Vasti und sie weigert sich. Sie sagt: Die sind doch eh schon alle angetrunken. Ich werde mich nicht dorthin begeben. Ihre Königsstellung hat sie dadurch verwehrt. Esther bekommt sie. Haman, der Mächtigste, treibt es auf die Spitze. Er treibt es so weit, dass wir die Befürchtung haben, wenn wir das lesen, dass alles aus dem Ruder läuft. Dass wo wir fragen: Gott, wie kannst du da noch eingreifen? Wie kannst du da noch umlenken? Aber er lässt den König in der Nacht, bevor Mordechai ermordet werden sollte, nicht schlafen. Haman schläft tief und fest. Haman war sich sicher, dieser Jude wird morgen an dem Galgen hängen. Der König befahl, weil er nicht schlafen konnte, die Chroniken vorzulesen. Und in diesen Chroniken kam wieder vor, was in Kapitel 2 passierte. Mordechai war sein Lebensretter. Und zeitgleich sind die Juden am Fasten. Sie ringen um ihr Leben. Sie wissen, die Stunde hat geschlafen. Der Erlass wurde gegeben und dieser Erlass des Königs ist unabänderlich. Ich glaube, wären wir mitten in diesem Leben dabei, hätten wir nicht die Möglichkeit, rückwärts zu schauen, die Bibel zu lesen, dann wüssten wir, unser Land steht kurz vor einer Eskalation. Denn ein ganzes Volk soll ausgerottet werden. Gott bewegt die Herzen der Menschen. Ihre Gebete, ihren Glauben. All das führte zu einem Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Ja, Gott schwieg, aber wisst ihr was? Er schrieb weiter. Gott ist der Regisseur gewesen von dem Buch Esther. Gott ist der Regisseur von meinem und von deinem Leben. Gott schwieg damals, aber er schrieb weiter. Gott war es, der die Juden vor dem sicheren Tod befreite. Genauso wie Gott damals die Juden vor dem sicheren Tod befreite, bewahrte, hat er heute genauso einen Ausweg geschaffen. Den Ausweg am Kreuz. Und die Frage ist, wie oft feiern wir dieses Fest? Die Juden feiern es einmal im Jahr, das Purimfest. Es wird alles geschmückt. Sie sind voller Dankbarkeit, dass ihr Leben erhalten geblieben ist. Wie oft sind wir dankbar, auch einem Gott in unseren Lebensphasen, wenn er schweigt, dass er in meinem Leben einen Wendepunkt geschaffen hat, mich befreit hat von meiner Sünde, von meinem Tod, der mir das Leben geschenkt hat. So wie Esther ihr Leben riskierte, so wie sie sagte, komme ich um, so komme ich um, sagt Jesus, ich bin für dich gestorben. Ich bin nicht nur gestorben, sondern ich bin auferstanden. Und das lesen wir Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Unsere Challenge ist es, zu glauben. Das Buch Esther können wir rückwärts leben, aber unseren Glauben müssen wir vorwärts leben. Die Frage ist, glaubst du ihm? Und ich möchte mit dem Zitat schließen, glaube an deinen Glauben und Zweifel an deine Zweifel. Amen.